Hallo zum Mobile Zeitgeist Podcast. Heute anlässlich des Endes von Shopkick in Deutschland spreche ich, Heike Scholz, Gründerin von Mobile Zeitgeist, mit unserem langjährigen Autor Alexander Süßel. Hallo Alexander.
Hallo Heike, schön dich zu hören.
Ja, gerade gestern geisterte es doch durchs Netz. Der Florian Treis vom Location Insider hat irgendwo eine Info bekommen, dass Shopkick in Deutschland seine Zelte abbricht und nur noch das USA-Geschäft betreiben wird. Alexander, was sagst du als Loyalty-Experte dazu?
Ja, die Überraschung war schon da gewesen. Auf der anderen Seite war es nicht zu überraschen, dass es nach 2 Jahren, dass dieses System wahrscheinlich in Deutschland nicht den im Markt Fuß fassen kann. Das sieht man im Moment die Zahlen an, es werden ja 2,8 Millionen User angesprochen. Die Frage ist, wie viele davon sind denn wirklich tägliche User, monthly User oder sind es doch wiederum Karteileichen? Und das war wahrscheinlich dann die Entscheidung zu sagen, nach 2 Jahren 2,8 Millionen mit dem Mediaspender, der dahinter gesessen hat, ist es denn wirklich erfolgreich und haben wir da Chancen auch in Zukunft, das positiv zu gestalten?
Naja, 2,8 Millionen ist für ein bundesweites Loyalty-System, weiß Gott, nicht viel. Wenn ich mir angucke, Payback sagt jetzt 28 Millionen, das ist schon ein bisschen anderer Schnack. Aber lag es tatsächlich nur an einer mangelnden Nutzerakzeptanz, dass Shopkick in deinen Augen aufgehört hat? Oder gab es da auch noch andere Verwerfungen?
Es gab sicherlich verschiedene Punkte, woran es gelegen haben kann. Aus User-Sicht ist der Gamification oder das Gamification-Element gut genug ausgeprägt gewesen. Hat es nicht abgenutzt nach 2, 3 Monaten in der Eigennutzung. Der andere Punkt war, 10 Händler waren dabei. Die meisten Händler davon waren keine Frequenzhändler gewesen. Außer Penny gab es eigentlich keine Händler, wo ich wirklich einmal in der Woche oder jedenfalls einmal im Monat definitiv zum Händler gehe. Und dann wird es natürlich schwer, eine gute Belohnungsart aufzubauen. Und wie du auch schon gesagt hattest, da gibt es dann halt den Platz hier, das ist im Moment Payback, die genau diese Händler haben, die ich vorher ansprach. Wo es dann einfach attraktiver ist für den Kunden. Und der andere Punkt, was man auch immer wieder von den Usern gehört hat, es hat auch nicht immer in der Technik 100% funktioniert. Es war ja gewesen, dass man Walk-ins Belohnung bekommen hat, also 100 Punkte zum Beispiel, wenn ich einen Douglas betreten habe. Dahinter musste ich aber mein Mikrofon freischalten oder wenn es auf Beacon-Technologie gegangen ist, musste ich USB freigeschaltet haben. Selbst bei meinen Eigentests war es häufig so gewesen, dass ich dann doch nicht meine Punkte bekommen habe, weil irgendwo in der Technik, sage ich mal, der Hund begraben war.
Nee, das führt natürlich auch dazu, dass die Ermüdung eines solchen Systems natürlich noch schneller stattfindet, als es ohnehin ja schon die Gefahr ist für Loyalty-Systeme, dass sie eigentlich langweilig werden, die Nutzer sie vergessen, dass sie sowas eigentlich haben und dass es was gibt und das eigentlich gar nicht mehr registrieren. Leiden da auch andere Systeme drunter?
Ja, definitiv. Es muss immer wieder attraktiv sein. Das heißt, ich kann mir vorstellen, in Zukunft, dass man eher Short-Term-Loyalty innerhalb eines großen Loyalty-Programms drin hat. Also, dass man monatlich, quartalsweise einen Wechsel im Schema oder im Fokus des Loyalty-Themas drin hat. Damit ich den Kunden halt immer wieder attraktiv halte, engaged halte. Und auf der anderen Seite auch, wenn neue Kunden dazustoßen, dass sie nicht sagen, naja, mein Mit-User, der hat halt schon 2 Jahre Erfahrung, ich starte jetzt erst, ich kann ihn nie erreichen, also so, dass ich auch Neukunden immer wieder aktivieren kann. Auf dem Punkt mit den, was bedeutet es für andere Loyalty-Anbieter, es zeigt einfach auch auf, schaut man sich nochmal die Händlerstruktur von Shopkick an und schaut man die schätzungsweise adressierte Zielgruppe an, das passt einfach nicht. Also ich glaube, die viele in der Zielgruppe waren Frau zwischen 20 und 35, also gerade wenn man es in den Facebook-Kommentaren halt abliest, schaut man sich dann die Händlerstruktur an, war es für mich keine Händlerstruktur, die genau auf diese Zielgruppe gepasst hat. Karstadt war ja zum Beispiel auch mit dabei, ich gehe jetzt mal ketzerisch davon aus, dass die meisten dieser Zielgruppe nie diesen Karstadt besucht haben und auch mit einem Shopkick nicht die Möglichkeit gesehen haben, deswegen zu Karstadt zu gehen. Also es war nicht attraktiv genug dafür.
Hm. Siehst du denn bei den anderen Loyalty-Systemen, die wir so in Deutschland haben, gerade die Jüngeren, die also aus der Start-up-Ecke kommen, siehst du da noch mehr Kandidaten oder glaubst du, dass sich das konsolidieren wird weiter, der Markt? Oder ist da noch Raum, dass auch neue Player noch entstehen können in Deutschland im Bereich Loyalty und auch Mobile Loyalty?
Ich kann mir schon vorstellen, dass noch neue Player auf den Markt kommen. Ich meine, der Markt ist immer in Bewegung, aber auf alle Fälle haben wir jetzt einen Platz hier schon in Deutschland. Das ist Payback. Payback jetzt auch mit seinem Payback P als Funktion, die gestartet ist. Glaube ich, einfach super attraktiv. Da wird es sehr, sehr schwer, in diesem Markt Fuß zu fassen. Aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass es zentralere Lösungen gibt oder halt auch, was viele Unternehmen immer mehr jetzt wahrscheinlich im Fokus haben, eigene Loyalty-Programme zu starten, wo ihnen halt auch die Daten gehören. Es muss natürlich attraktiv sein, sodass der Kunde sagt, okay, ich möchte jetzt bei 10, 20 verschiedenen Loyalty-Programmen noch teilnehmen. Aber ich glaube, dass immer wieder Bewegung ist. Man könnte auch sagen, es gab ja vor Shopkick auch so Kandidaten wie ShopNow oder ShopStar, LocaFox, die ja im Endeffekt alle irgendwann die Türen geschlossen haben. Vielleicht ist dieses strategische Fenster noch nicht weit genug oder richtig geöffnet gewesen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es 2016 jetzt schon entschieden ist, sondern ich bin mir sicher, dass wir 2017, 18, 19 neue Systeme sehen werden. Und ich bin mir auch sicher, dass dort noch das richtige System gefunden wird.
Das, was du eben schon angesprochen hattest, ist in meinen Augen ja so der größte Hemmschuh. Also ich will als Konsument, als jemand, der einkaufen geht, nicht 5, 6, 8, 12 verschiedene Loyalty-Systeme, Händler-Apps oder was weiß ich was haben, sondern ich bin ja beschränkt auch mit meinen Wünschen und meiner Kapazität, die ich habe und auch der Freude, mich mit so etwas überhaupt zu beschäftigen, da ich nicht so ein Hardcore-Schnäppchenjäger bin, sag ich mal, bei 2, 3 ist da Schluss und mehr will man auch nicht. Und dann, wenn man sagt, ich habe also diese Begrenzung auf eine gewisse Anzahl, die wir ja auch schon bei Kartenzahlungen und so gesehen haben, wo wir früher ja mal vom Share of Wallet gesprochen haben, man hat maximal 3 Karten in Benutzung, so ungefähr sieht es ja bei den Loyalty-Systemen auch aus. Und wie komme ich denn dann eigentlich als neues System noch an bestehenden vorbei? Weil ich suche mir ja als Konsumentin schon die Sachen aus, wo ich eine besondere Affinität zu habe, entweder weil ich dort besonders günstige Preise haben möchte oder der Marke sehr verbunden bin, des Händlers oder auch ein Loyalty-System aus der Industrie oder von Marken. Wie komme ich denn da überhaupt noch rein? Also was ist das Asset? Was muss man können und machen, um die Leute dazu zu bringen, dass sie einen wenigstens anschauen und überlegen, ob sie einen nutzen wollen?
Aus meiner Sicht am besten ist immer wieder dem Kunden zuzuhören. Also der klassische Design-Thinking-Ansatz, der draußen ja immer mehr populär wird. Also wirklich das Verhalten beobachten vom Kunden aus, um dann zu sagen, in verschiedenen Zielgruppen das natürlich auch zu beobachten, um dann daraus die Lösung zu finden. Und ich glaube schon, dass es auch immer mit dem Gamification, also mit dem spielerischen Ansatz, es bestimmt noch gute Systeme in der Entwicklung geben könnte. Schauen wir uns jetzt Pokémon Go an. Ich meine, war ein starker Hype gewesen. Ich fand es sehr, sehr spannend, dass es dieser Location-Based-Service-Ansatz auch noch dabei ist. Darauf müsste man sich viel mehr besinnen und überlegen, was könnte das bedeuten für ein super tolles Loyalty-Programm. Und die Frage ist auch ein bisschen sich abzugrenzen zu Payback. Wie schaffe ich es vielleicht auch auf der Short-Term-Basis Loyalty zu betreiben? Und Ziel des Kunden wird es wahrscheinlich sein, eine zentrale App, ich sag mal so eine Facebook-Loyalty-App sozusagen zu haben. Die Frage ist nur, ob die Marktteilnehmer, also sprich die Händler, daran teilnehmen wollen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dort irgendwann noch die Reise hingehen wird.
Das glaube ich auch. Oder es werden vielleicht auch Aggregatoren, die andere Systeme letzten Endes über Schnittstellen bei sich abbilden, um es für den Nutzer letztlich bequemer zu machen und für alle die Reichweite zu steigern. Nur irgendwie sind wir dann ja wieder, schon fast wieder beim Multipartner-Programm, wovon wir ja 2 große haben in Deutschland, um nicht immer nur Payback zu nennen. Es gibt ja auch noch die Deutschland-Card. Also insofern ist ja natürlich auch die Frage, du hast es angesprochen, ob Händler und Unternehmen da überhaupt mitmachen wollen. Siehst du denn auch andere Hemmnisse noch auf der Unternehmens- und Handelsseite, wo also vielleicht Loyalty noch nicht richtig verstanden ist, wo man noch nicht so richtig auf dem Weg ist zu sehen, wie halte ich eigentlich den einzelnen Kunden oder wie erfahre ich überhaupt erstmal etwas über ihn? Wie bekomme ich Daten über sein Verhalten? Wenn ich ihn nur aus dem Offline-Bereich kenne, habe ich ja nicht den großen Vorteil, den der E-Commerce hat, der ja sehr viel über uns als Shopper im Online-Bereich weiß. Siehst du da schon noch so Bremsen auf Seiten der Unternehmen und des Handels?
Definitiv. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Unternehmen da noch meistens in den Kinderschuhen stecken, aber ich glaube schon, dass die Erfahrung in Loyalty-Programmen den Unternehmen oder auch Experten da draußen oder auch die Mitarbeiter dafür fehlen. Also wenn ich jetzt neu starte, muss ich ja wirklich ein neues Rad für Loyalty erstmal erdenken. Und ich glaube, da müsste ein größerer Austausch sein mit erfahrenen Loyalty-Experten darüber zu sprechen, wie könnte das Ganze aussehen. Aber immer wieder, der Fokus muss der Kunde sein, den Kunden zu verstehen. Ich kenne im Moment ein aktuelles Loyalty-Programm in Österreich von einer großen Burgerkette mit dem goldenen M sozusagen. Wenn man sieht, was die in den 4 Wochen schon aufgebaut haben, ja, da passt ein eigenes Loyalty-Programm natürlich hervorragend. Das ist natürlich auch schon eine starke Brand-Awareness halt vorhanden. Aber da zeigt es mir einfach den Zeitgeist, der da wieder gespiegelt wird. Also ich werde direkt bei meiner Burgerbestellung belohnt. Und wenn ich dann das Essen, also sag mal mein Menü durchgegessen habe, bekomme ich 5 Minuten später, weil das System weiß, hey, der ist ja noch im Laden, nochmal einen Anreiz, um zum Beispiel ein Eis im Nachgang zu essen. Also ich sag mal, der Kunde wird halt viel besser in seiner ganzen Customer Journey abgeholt und das sogar nahe Realtime. Das sind schlagende Argumente, die der Kunde sagt, okay, das hat einen Mehrwert für mich. Und darum geht's. Das Loyalty-Programm muss einen Mehrwert halt liefern.
Ja, es ist immer so, wo wir ja auch häufig im Bereich Payment drüber reden, wo ich dann auch immer sage, wenn es keinen Mehrwert hat, kann es weg. Das ist, glaube, da krankt es schon noch dran. Ich denke aber auch, dass es in den Unternehmen auch noch ein fehlendes Verständnis dafür gibt, wie wichtig es ist, eigentlich Kunden zu kennen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Dafür muss ich erstmal wissen, welche Bedürfnisse haben sie denn, und auf ihr Verhalten einzugehen. Also wenn ich häufiger mal mit kleineren stationären Händlern spreche, die wissen überhaupt nichts über ihre Kunden und machen dann vielleicht eine 10er-Stempelkarte, davon wissen sie immer noch nichts über ihre Kunden. Also sie haben keinen Datenbestand, der ihnen helfen würde, zu verstehen, wie verhalten sich meine Kunden und was wollen sie gegebenenfalls, was kann ich aus dem Verhalten gegebenenfalls ablesen. Und das halte ich für einen großen Punkt, wo es wichtig wäre, Loyalty-Programme zu machen, um genau diese Wissenslücke zu schließen, um näher an den eigenen Kunden heranzukommen, ihn auch halten zu können und ihn individuell betreuen zu können. Aber da sehe ich ganz häufig noch die Schwierigkeit im Verständnis dafür, dass das notwendig ist, um dann da weiterzumachen an der Stelle.
Kann ich nur zustimmen. Wichtig ist, die Daten anzureichern oder überhaupt erstmal einen Datenbestand aufzubauen. Und dann kommt, ich nenne es jetzt mal eine typisch deutsche Frage, wie schnell habe ich denn einen Return on Invest? Also es ist ein Marathon, und diesen Marathon halt auch durchzustehen, das müssen die Unternehmen sich halt von vornherein in der Erwartungshaltung halt auch aufoktroyieren. Weil es wird nicht von eben auf jetzt gehen, aber man müsste die Reise erstmal starten. Also man muss das Ziel haben, so wie ein Amazon, ein eBay, was sie für Kundendaten besitzen, sowas müssen wir halt auch in die Offline-Welt halt reinbringen. Da gibt es jetzt auch schon neuere Technologien, mit denen ich sowas erfassen kann. Aber ich muss mir dann auch als Händler sagen, das wird nicht in einem Jahr gelöst sein, sondern es kann 2, 3 Jahre lang dauern, diese Lösung, um dann das richtige Loyalty-Programm zu entwickeln.
Naja, zumal es ist ja bei Daten ist es ja nicht nur wichtig, diese Daten überhaupt erstmal zu erheben. Da hilft einem Technologie. Das ist dann verhältnismäßig einfach, überhaupt erstmal die Daten zu haben. Dann muss ich sie aufbereiten, dann muss ich sie auswerten, dann muss ich das, was ich sehe, interpretieren und dann muss ich daraus ja noch Handlungen ableiten, um dann letzten Endes da eigentlich überhaupt jetzt erst den Mehrwert dieser Daten heben zu können. Das heißt also, dann muss ich mein Verhalten verändern auf Basis dieser Erkenntnisse, die ich daraus ziehe. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was viele, gerade kleinere und mittelständische Unternehmen, wirklich abschreckt, dass sie wissen, das ist ein langer Weg, der Schmerzen bereiten wird, weil man natürlich noch am Anfang steht, wenn man noch gar nichts hat in der Richtung. Und dass es eben tatsächlich nicht an allen Stellen unbedingt immer so trivial ist wie eine 10er-Stempelkarte. Also da denke ich, ist auch viel Scheu vor dem, was da kommt. Und natürlich gerade bei Klein- und Mittelständlern, da sind natürlich auch die Ressourcen nicht so dick gepackt wie bei den größeren, den großen Filialbetrieben. Die können letzten Endes so eine Investition auch leichter mal angehen und sagen, okay, selbst wenn wir mal einen falschen Weg eingeschlagen haben, stehen wir nicht gleich mit dem Rücken an der Wand. Das ist natürlich für kleinere ungleich schwerer.
Absolut. Die Ressourcen, das Know-how, ist das fehlende Mittel halt in dem Punkt. Aber man muss die Zeit halt nehmen, wie sie ist. Das heißt, ich kann jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich werde es nie lösen. Ist natürlich der bequemere Weg. Aber die Frage, habe ich dann in 3, 5 Jahren auch die Existenzberechtigung? Weil es muss darum gehen. Ich möchte die persönlichen Kundenwünsche schon vorahnen können. Und da helfen mir natürlich Daten. Also muss ich mir sagen, wie werde ich denn in 5 oder in 10 Jahren gerne den Kunden kennen? Da muss ich halt heute starten, damit ich in 3, 5 Jahren, sage ich mal, in den richtigen Positionen oder in den richtigen Startlöchern halt auch drin stecke. Und da geht es ja darum, schauen wir uns an. Ich glaube, Werbung im Allgemeinen wird ja immer gesagt, nervt. Aber es ist die richtige, relevante Werbung, die mir maßgeschneidert zugeschnitten ist. Dann nervt sie nicht, sondern dann ist sie ein Vorteil, dann ist sie ein Mehrwert für mich als Kunden. Und genau da müssen wir hinkommen. Also auch in dem Loyalty-Programm gibt es ja immer die Earn-Phase, also wo ich meine Punkte zum Beispiel sammeln kann, und dann die Burn-Phase. Und die Burn-Phase ist ja, also wo ich meine Punkte in Prämien halt wieder umtauschen kann. Und in dieser Burn-Phase muss ich überlegen, was ist das eigentlich für einen Kunden? Und individuell, klar, ich könnte vielleicht kleine Zielgruppencluster halt bilden, aber am schönsten wäre es, wenn es wirklich individuell personalisiert ist. Und da würde ich auch sagen, hat der Platz hier Spreeberg auch noch nicht das goldene Ei gefunden. Da ist, glaube ich, noch die Bewegung, und da sind noch Möglichkeiten, die in der Zukunft immer besser werden.
Das denke ich auch. Also das, was wir bei Produkten sehen, also das Mass Customizing wie My Müsli und wie sie alle heißen, werden wir sicherlich auch in Loyalty-Programmen beziehungsweise dann eben, wie du richtig sagtest, in der Burn-Phase einfach sehen, okay, was kriege ich jetzt wirklich, was mir gefällt, weil wir kennen das alle, ob das bei Verlage sind, bei Zeitungsabos oder irgendwelche anderen Sammelgeschichten, wo man dann aus so einem Sammelsurium diverser Produkte sich was aussuchen muss, damit die Punkte nicht verfallen. Das ist ja manchmal schon Höchststrafe, wo man feststellt, jetzt habe ich mir 150 Sachen angeguckt und ich will nichts davon haben, dann läuft natürlich so ein Loyalty-Programm völlig ins Leere.
Genau, also gerade auch dieser Punkteverfall. Mein persönlicher Vorschlag ist ja immer wieder, Punktverfall überhaupt gar nicht mal ins Konzept mit aufzunehmen. Ich verstehe es aus finanzieller oder aus der buchhalterischen Sicht natürlich auch, aber das ist ja, wie du schon sagst, die Höchststrafe für den Kunden. Jetzt hat er 2 Jahre lang gesammelt, findet aber immer noch nicht seine geeignete Prämie. Also sagt er, ich würde gerne noch ein Jahr weiter sammeln, und dann sagt das System aber, nee, sorry, jetzt sperre ich dich aus. Also damit werde ich ja bestraft und werde sicherlich nicht mehr so loyal zu dem Händler halt in dem Sinne sein. Aber es geht ja genau darum, ich meine, fragt man häufig, auch gerade den Kleinhändler, wer ist denn genau deine goldene Zielgruppe? Wer ist deine Silberne? Wer ist deine Bronzene? Dann gibt es halt oft ein Achselzucken. Und da müsste man mit dem Loyalty-Programm, schafft man es halt frühzeitig halt dort Daten anzureichern, um jedenfalls diese Clusterung halt schon mal aufzubauen. Und das ist, was man immer dem Kunden oder dem Händler dann halt sagen kann, das muss dein Ziel im ersten Schritt sein. Und dafür musst du halt auch mal einen langen Atem mitnehmen. Weil ansonsten bleibst du einfach stehen und Stillstand ist meistens der Untergang eines Unternehmens.
Absolut. Ich höre schon, es ist ein nach wie vor dynamisches und wahnsinnig spannendes Umfeld, alles was mit Loyalty zu tun hat. Wir sind natürlich auf Mobile Zeitgeist da schwer mit Mobile Loyalty unterwegs, also wollen das natürlich alles möglichst auch auf Smartphones haben und nicht mehr auf Papier und nicht mehr mit Ausschneiden und nicht mehr mit PDFs in irgendwelchen schlecht bedienbaren Apps. Also da kann aber Technologie, denke ich, mittlerweile sind wir so gut in Mobile, kann da wirklich helfen und kann das entsprechend abbilden. Und das, was du auch schon angesprochen hast, es ist nicht immer so, dass man gleich 6-stellig investieren muss in ein Loyalty-System, sondern es gibt auch kleinere Lösungen, es gibt Dinge, die man ausprobieren kann, und es gibt vor allen Dingen mittlerweile ja auch Lösungen, die Software as a Service anbieten. Das heißt also, man muss auch nicht unbedingt alles immer selbst machen und das Rad neu erfinden. Also unser Aufruf an Unternehmen, an Händler, die über so etwas nachdenken, machen Sie es sich schlau, sprechen Sie mit den Experten, sprechen Sie auch uns gerne an, wir helfen da auch gern. Und Angst davor haben, zählt einfach nicht, sondern ausprobieren.
Vollkommen richtig. Und auch das Loyalty-Programm so aufbauen, dass es für mich einfach so attraktiv ist, dass ich sage, ja, ich freue mich darauf, wieder den Kontakt mit meiner Loyalty-App oder was es auch immer sein wird, zu haben. Also ich nenne es immer diese Surprise- und Delight-Momente, also wirklich Überraschung halt auch ins Loyalty-Programm einzubauen und nicht einfach sagen, okay, der Kunde startet und ja, bleibt 2 Jahre lang uns treu und dann hast du auch immer mal die Möglichkeit, die Karotte zu essen. Nein, sondern auch immer wieder mal kurzfristig, so dass er auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis darüber spricht und da guck mal, was für ein tolles System ich hier, wo ich mitmache. Das ist einfach ein spielerisches Element, um mich bei Laune zu halten. Und das zählt ja im Endeffekt drauf ein, die Marke erlebbar zu machen und positiv zu gestalten.
Hey, jetzt haben wir einen schönen Bogen gezogen, dass vielleicht Shopkick auch ein kleines Problem damit hatte, vielleicht ein bisschen langweilig geworden zu sein, zu wenige Nutzer. Sind wir jetzt wieder dabei angekommen zu sagen, es muss so ein bisschen Freude und Überraschungsmomente müssen auch drin sein in so einem Loyalty-System. Das heißt, wir sind einmal rum, wir haben einen schönen Kreis gemacht und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Alexander, für dieses tolle Gespräch zum Thema Loyalty. Und wenn Menschen dich erreichen wollen, wir werden das noch verschriftlichen rund um den Podcast, wie man dich erreichen kann, auch deine Kontaktdaten da nochmal zusetzen. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Alexander. Jetzt darf man schon sagen, frohe Feiertage und einen guten Rutsch und hoffentlich bald wieder.
Herzlich gerne, Heike. Und auch dir alles Gute zu Weihnachten.
Dankeschön.